einen ordentlich fettigen Schweinsbraten zu essen schützt mich nicht vom Alkoholtest und mit der Haarspraydose komme ich auch nicht gegen Blitzer an.
Also der Stammtischmund tut zwar oft die Wahrheit kund, aber hin und wieder muss man dann doch ins Gesetz schauen oder sogar im schlimmsten Fall die Gerichte fragen, was ist denn jetzt recht und was ist Unrecht?
Jakob Stanteski und Matthias Wolf geben kurze Antworten auf die großen Mythen der Straße.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Tempolimits, die kennen wir natürlich, aber darf man eigentlich auch so langsam fahren, wie man möchte? Muss man Radarstrafen aus dem Auslandsurlaub wirklich nicht bezahlen? Und darf man einen Alkoholtest eigentlich auch verweigern? Das sind alles spannende Fragen, über die wir uns alle irgendwann schon mal Gedanken gemacht haben. Aber die Antworten, die sind oft gar nicht so einfach, weil auf der Straße, da prallen nicht nur die verschiedensten Gemüter aneinander, sondern da treffen sich auch die Rechtsgebiete. Damit hallo und herzlich willkommen bei unserer 101. Podcast-Folge von Was uns bewegt. Und in dieser Folge gibt es die größten Mythen des Straßenverkehrs im Faktencheck. Das ist nicht nur spannend zu wissen, sondern auch ein echter Vorteil bei der nächsten Stammtischdiskussion. Ich bin Marcel Kilic und kurze Antworten auf die großen Mythen der Straße gibt es heute von Jakob Stanteski. Er ist Redakteur beim ÖAMTC-Magazin Autotouring. Jakob, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich drauf.
Ich mich auch. Und wir sind heute zu dritt. Matthias Wolf ist bei uns, Jurist beim ÖAMTC. Schön, dass du da bist.
Servus, auch von mir. Schönen Tag und danke für die Einladung.
Jakob und Matthias, wie seid ihr auf dieses Thema eigentlich aufmerksam geworden? Ist das was, wo die Clubmitglieder beim ÖAMTC sich auch aktiv an den Club wenden und irgendwelche Kuriositäten aus dem Paragraphendschungel mitnehmen? Ist das täglich Brot?
Ich bin mir sicher, bei Matthias ist das vor allem im Kontakt mit den Mitgliedern noch viel mehr täglich Brot als bei mir. Bei mir kommt es eher daher, dass wir im Redaktionsalltag natürlich mit vielen Themen in Kontakt kommen und dann auch immer wieder auf solche Dinge stoßen und selbst was Neues lernen.
Ich kann gleich einmal mit dem größten Mythos aufräumen, also der Verkehr ist alles andere als einfach. Viele Dinge sind vielleicht selbsterklärend, aber bei manchen, da fragen unsere Mitglieder einfach nach, weil sie es nicht besser wissen und wir leisten dann gerne Hilfestellung und beantworten die Fragen.
Wir haben 15 spannende Mythen, wobei man dazu sagen muss, nicht alle sind Mythen, manche sind auch Fakten. Und starten wir vielleicht gleich direkt mal hinein. Kann mich eigentlich wirklich niemand zu einem Alkoholtest zwingen? Kann ich da einfach Nein sagen?
Das kannst du schon. Es wird dir aber im Endeffekt nicht wirklich viel bringen, wie der Matthias genauer erklären kann.
Das ist richtig. Es kann mir niemand zwangsweise eine Spritze reinstecken, um Blut abzunehmen oder ein Alkoholtestgerät in den Mund stecken. Aber wie der Jakob richtig gesagt hat, es bringt mir am Ende des Tages nichts, weil es wird dann eine Alkoholisierung angenommen, wenn ich den Alkotest verweigere.
In welcher Bandbreite bewegen wir uns da? Alkoholisiert oder nicht alkoholisiert ist, klingt einfach, aber welcher Wert wird dann angenommen?
Dann wird ein Höchstwert angenommen. Also das heißt, wenn man möglicherweise gar nicht über 0,5 Promille ist, man verweigert es, dann hat man plötzlich eine Alkoholisierung.
Hilft es mir, wenn ich meine Diät anpasse oder im Wirtshaus was besonders Fettiges bestelle? Also hilft fettiges Essen wirklich, die Promille im Blut irgendwie zu senken?
Das ist ein echter Klassiker natürlich. Da habe ich mit unserer Betriebsärztin, der Frau Dr. Ulrike Koh, drüber geredet. Und die hat mir das genau erklärt, nämlich ja, fettiges Essen verlangsamt zwar die Aufnahme in den Blutkreislauf, aber wenn man fettig isst und dabei alkoholische Getränke zu sich nimmt, wird der Alkohol tatsächlich am Essen vorbei durch die sogenannte Magenstraße schon in den Darm weitergelotst und dort ins Blut aufgenommen. Also nein, es hilft dir nicht dabei, nüchtern zu bleiben.
Sehr, sehr schön erklärt. Ja. Kannst du da was ergänzen, Matthias, oder ist die Antwort in dem Fall rein medizinisch?
Man kann auch am nächsten Tag, wenn man am Vorabend beispielsweise aus war und was getrunken hat, noch einen sogenannten Nachtrunk haben. Also Vorsicht, wenn man am nächsten Morgen die Liebsten mit ein paar frischen Brötchen überraschen möchte und vielleicht zur Bäckerei fährt. Wenn man da eine Alkoholkontrolle gerät, kann man auch da noch alkoholisiert sein.
Sehr spannend. Naja, sollte ich dann vielleicht mit dem Fahrrad fahren? Das ist ja auch ein bekannter Mythos. Wenn man betrunken Fahrrad fährt, dann hat das gar keine Auswirkung auf den Pkw-Führerschein in diesem Fall.
Das ist ganz klar falsch.
Im Straßenverkehr darf man grundsätzlich überhaupt nicht teilnehmen, wenn man stark alkoholisiert ist. Da gibt es Abstufungen. Ein Kfz beispielsweise 0,5 Promille maximal, beim Fahrrad 0,8 Promille. Aber auch als Fußgänger darf man den Verkehr nicht behindern durch seine Alkoholisierung. Oder dass man beispielsweise auf die Straße tritt plötzlich.
Das heißt, wenn ich betrunken bin, wie komme ich dann nach Hause? Ich darf nicht betrunken nach Hause gehen, ist das richtig?
Wenn ich am Straßenverkehr teilnehme, muss ich mich einfach gewissen Regeln unterwerfen. Und da ist eine, dass ich den Verkehr niemals in irgendeiner Form gefährden darf. Und das könnte ich möglicherweise, wenn ich so stark betrunken bin, dass ich nicht einmal mehr geradeaus am Gehsteig laufen kann.
Das heißt, wenn jemand stark alkoholisiert Fahrrad fährt und sich das mit irgendeiner markanten Schlenkellinie schon bemerkbar macht und dann kommt man in eine Verkehrskontrolle, dann könnte das dazu führen, dass sogar der Führerschein abgenommen wird?
Ja, auch das ist möglich. Bei einem Führerschein benötigt es eine gewisse Verkehrszuverlässigkeit. Und diese Verkehrszuverlässigkeit kann man natürlich in Frage stellen, wenn man alkoholisiert auf einem Fahrrad erwischt wird. Wenn die Behörde der Meinung ist, dass diese Verkehrszuverlässigkeit nicht mehr vorliegt, kann sie einem auch den Führerschein entziehen. Die Voraussetzung, dass man einen Führerschein hat, ist die Verkehrszuverlässigkeit. Und wenn man im Nachhinein Umstände setzt oder Verhaltensweisen setzt, die diese Verkehrszuverlässigkeit in Frage stellen, dann kann die Behörde diese entziehen und somit auch den Führerschein entziehen, egal auf welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist.
Unter dieses Thema Alkohol macht man Haken, ja, also das ist immer eine schlechte Idee. Sehr spannend wird es, wenn man dann zum Beispiel geblitzt wird. Da gibt es einen Mythos, den habe ich schon öfters gehört. Blitzerfotos würden nur dann gültig sein, wenn klar identifizierbar ist, wer denn da eigentlich am Steuer sitzt. Also auf Deutsch, wenn man nicht sieht, wer fährt, dann kann man das nicht nachweisen. Ist das so?
Das kommt einmal darauf an, ob man überhaupt am Foto zu sehen ist, weil es wird ja nicht immer nur von vorne geblitzt.
Ah, ja.
Und außerdem kommt es darauf an, in welchem Land man sich gerade befindet.
Wenn man sich in Österreich befindet, da gibt es sogar eine Verfassungsbestimmung, die sagt, dass wenn ich gefahren bin, dann muss ich der Behörde das mitteilen. Also sprich, wenn ich geblitzt werde, dann kriege ich ein Schreiben, wo ich aufgefordert werde, der Behörde zu sagen, wer mit meinem Auto gefahren ist. Bin ich selbst gefahren, muss ich mich selbst melden. Ist jemand anderes gefahren, muss ich diese Person der Behörde melden. Da braucht es kein Foto. Im Ausland sieht es anders aus. Gewisse Staaten verfolgen das nur, wenn sie auch ein Lenkerfoto haben.
Ist es dann so in Österreich wie mit diesem anonymen Verfügen, wenn man da jetzt, ich sage mal, jetzt nicht das allergrößte Vergehen hat und da sagt die Behörde, Hauptsache das zahlt irgendwer ein, ja, ist das dann dieser Fall?
Unter gewissen Umständen gibt es die Möglichkeit, dass man das im Schnellverfahren abhandelt, dann will die Behörde eigentlich gar nicht wissen, wer gefahren ist, sondern sie sagt einfach nur, willst du das Ganze schnell abhandeln, keine Umstände haben, dann zahl die Anonymverfügung, du hast keine Vorstrafe, weil ja nicht klar ist, wer gefahren ist, aber die Sache ist dafür günstig und unkompliziert erledigt.
Bleiben wir bei den Strafen und bleiben wir einen Moment auch im Ausland. Stimmt es, dass man Strafzettel aus dem Ausland prinzipiell nicht zahlen muss? Das haben wir jetzt schon ein kleines bisschen revidiert. Also es kommt darauf an, das ist die Antwort, die juristisch immer irgendwie geht. Aber wie ist das, wenn man einen Strafzettel im Ausland bekommt? Den bekomme ich vielleicht mit oder den stellen Sie mir vielleicht sogar per Post zu?
Es gilt natürlich, da seinen Hausverstand zu nutzen, weil es auch Betrugsversuche rund um Strafzettel im Ausland gibt. Aber wenn man tatsächlich in dem Land war, zu dem Zeitpunkt, ist es eine sehr gute Idee, den Strafzettel zu begleichen. Weil es ist nicht so, dass Österreich Strafzettel aus dem Ausland nicht exekutiert.
Da kann ich nur sagen, Achtung, Strafzettel reisen nach. Also so wie die Postkarte oft ein bisschen später kommt, kommt auch hin und wieder die Strafe erst später. Hier einfach prüfen, ist das Ganze plausibel, war man dort, ist man gefahren, ist man sich vielleicht sogar einer Schuld bewusst, dann kann es oft die beste Entscheidung sein, einfach zu zahlen. Auf der anderen Seite, wenn einem etwas Spanisch vorkommt, dann jedenfalls die kostenlose ÖAMTC-Rechtsberatung konsultieren, die kann einem in so einem Fall auf jeden Fall weiterhelfen.
Den Link zur ÖAMTC-Rechtsberatung, den stellen wir gerne in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung. Wir haben noch einen Mythos rund um Autofahren im Ausland im Gepäck. Wie ist denn das mit dem abgelaufenen Pickerl? Da gibt es ja in Österreich eine Toleranzfrist. Aber gilt die nur in Österreich oder auch über die Grenzen hinaus?
Sagen wir es mal so, ich würde es keinem raten, mit einem abgelaufenen Pickerl ins Ausland zu fahren. Es ist zwar grundsätzlich so, dass der Zulassungsstaat nicht nur das Pickerl ausstellt, sondern auch die Fristen bestimmen kann und dieses Recht gilt. Aber auf der anderen Seite muss man sich immer selbst fragen, weiß das der Polizeibeamte im Ausland auch? Und da muss man dann vielleicht sich einer Diskussion auf einer Fremdensprache stellen, der man möglicherweise einfach nicht mächtig ist oder die man auch nicht haben möchte. Drum fährt man da am besten, wie ich es immer nenne, eine Null-Toleranz-Politik. Also keine Überziehung des Pickerls. So ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Also wenn man mit dem Wohnwagen einige Monate ins Ausland fährt, dann muss das auch noch gültig sein, bis man zurückkommt. Also nicht nur, wenn man wegfährt.
Sollte so sein und man darf auch nicht vergessen, auch wenn man es charmant mit Unwissen versucht, gibt es keine Garantie, dass der Polizeibeamte vor Ort das dann auch durchgehen lässt.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zurück nach Österreich. Mythos. Es gibt nur eine Maximalgeschwindigkeit, aber keine Minimalgeschwindigkeit. Sprich, das würde dann heißen, man dürfte so langsam fahren, wie man will, ärgert oder provoziert dann vielleicht auch die nachkommenden Verkehrsteilnehmer. Also haben alle hinter der Bremse dann einfach Pech gehabt oder gibt es auch sowas wie eine Mindestgeschwindigkeit, die man an den Tag legen muss?
Es gibt keine festgesetzte Mindestgeschwindigkeit in dem Sinne, aber man kann auch nicht machen, was man will auf der Straße.
Ich muss die Geschwindigkeit natürlich immer an die Situation anpassen. Es gibt Situationen, da werde ich die Geschwindigkeit niedriger wählen, aber wenn ich verkehrsbehindernd, penetrant, zu langsam fahre und dadurch den übrigen Verkehr, wie gesagt, behindere, dann ist das jedenfalls strafbar und wird auch geahndet.
Wirklich wahr, das wird gestraft.
Es gab unlängst einen Fall, wo jemand auf einer Autobahn mit, glaube ich, 30 km/h gefahren ist auf dem dritten Fahrstreifen und die Person wurde dann auch gestraft und einer verkehrspsychologischen Untersuchung unterzogen.
Steigen wir vielleicht mal aus dem Auto und gehen ein Stück zu Fuß weiter. Da gibt es dieses bekannte Sprichwort, bei Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Das lernt man jedem Kind in der Schule. Darf ich als Fußgänger irgendwo auch mal bei Rot über die Straße gehen? Zum Beispiel, wenn wirklich kein Auto kommt, mitten in der Nacht und ich wirklich in die Kreuzung in alle Richtungen gut aussehe. Gibt es da Ausnahmeregelungen oder ist Rot immer Rot?
Die kurze Antwort ist immer Rot, ja.
Das gilt für Fußgänger wirklich ohne jedes Wenn und Aber. Wenn ich als Fußgänger zu einer roten Ampel komme, dann bedeutet das stehen bleiben. Punkt aus, fertig.
Bonusfrage. Ich kenne einen Polizisten und der hätte mal gemeint, dass man unmittelbar neben der roten Ampel jetzt drüber geht und sagt, naja, dann gehen wir halt ein paar Meter neben am Zebrastreifen rüber. Das ist nicht gültig, weil es eine Benutzungspflicht gibt und das sollen irgendwie 150 Meter sein oder so irgendwas.
Die Benutzungspflicht ist zwar mit einer StVO-Novelle vor kurzem gefallen, allerdings, man muss sich ja immer anschauen, wofür steht denn die Ampel da? Offensichtlich ist das eine Stelle, wo man den Verkehr regeln muss und somit bleibt rot, rot und somit stehen bleiben, Punkt.
Alles klar, das heißt, wir bleiben bei rot stehen. Steigen wir aufs Fahrrad. Da gibt es einen Mythos, mit dem Fahrrad darf ich auch gegen die Einbahn fahren, während ich das mit dem Pkw nicht machen darf.
Das hat sich sicher deshalb eingebürgert, weil inzwischen sehr viele Einbahnen dieses Zusatzschild haben, ausgenommen Fahrräder. Wenn dieses Zusatzschild nicht da ist, gilt allerdings die Einbahn.
Manche kennen vielleicht die Wohnstraße. Da ist es wirklich qua Gesetz erlaubt, mit dem Fahrrad gegen die Einbahn zu fahren. Aber ansonsten eben nur, wenn bei einem Fahrverbot oder bei einem Einfahrtverboten darunter steht, ausgenommen Fahrräder oder dieses Radfahrsymbol. Ansonsten ist es verboten, auch wenn es natürlich hin und wieder mal einladend wäre, weil man sich dadurch Zeit erspart. Es ist verboten.
Mhm, spannend. Wo? In der Wohnstraße darf ich auch als Fahrradfahrer gegen die Einbahn fahren. Das ist immer so, auch ohne Zusatzschild.
Genau, weil auf einer Wohnstraße dürften Kinder ja sogar auf der Straße spielen. Also das ist so ein bisschen ein anderer Verkehrsbereich. Und dort ist es wirklich laut Gesetz erlaubt.
Mhm. Und muss man da dann irgendwie langsamer fahren, weil es ja eine Wohnstraße ist, oder?
In der Wohnstraße gilt Schrittgeschwindigkeit, die ist zwar jetzt im Gesetz nicht definiert, aber jeder, der schon mal seine Geschwindigkeit gemessen hat, der weiß, dass 5 bis 10 km/h in etwa der Schrittgeschwindigkeit entsprechen.
Der schneller Schritt.
Und 20 bis 30 km/h möglicherweise eher der Usain Bolt
ja, verstehe.
Bringt.
Dann gibt es ja nicht nur Kraftfahrzeuge, den Fersen Porsche und das Fahrrad, sondern mittlerweile sind auch viele E-Scooter und Segways jetzt nicht so häufig unterwegs, aber irgendwie in der gleichen Kategorie. Dürfen die denn überall fahren? Ist das eher ein Fußgänger oder ist das eher ein Fahrrad?
Also man könnte glauben, sie dürfen überall fahren, wenn man dem Straßenverkehr so zuschaut. Stimmt so aber nicht.
Verstehe, okay.
Naja, es gibt Kleinfahrzeuge wie zum Beispiel ein Kindertretroller, dann gibt es die E-Scooter, die fahren bis zu 25 km/h, dann gibt es E-Bikes, die unterstützen beim Treten bis 25 km/h und hier gibt es eine Unterteilung, die Kleinfahrzeuge, die gehören auf den Gehsteig, die dürfen dort in Schrittgeschwindigkeit fahren, die E-Scooter und die E-Bikes beispielsweise, die gehören auf den Radweg, beziehungsweise dürfen die auch die ganze Fahrradinfrastruktur nutzen und sie haben sich auch an die Regeln zu halten wie ein Radfahrer. Also nicht nur das, was wir langläufig unter einem Fahrrad verstehen, ist ein Fahrrad. Auch ein E-Scooter ist ein Fahrrad, auch ein E-Bike ist ein Fahrrad und möglicherweise kann sogar ein Segway ein Fahrrad sein.
Und die dürfen jetzt nochmal festgehalten, wo fahren?
Der E-Scooter, der Segway und andere, die eben bis 25 km/h fahren, die gehören auf die Radfahrinfrastruktur, also das heißt Radweg, Mehrzweckstreifen und Radfahrstreifen.
Und wenn es den nicht gibt, dann fahren die am Gehsteig oder auf der Fahrbahn?
Der Gehsteig ist für Fahrräder tabu, dann muss man tatsächlich auf der Fahrbahn ganz rechts fahren.
Dann hängen wir vielleicht mal ein paar PS dran, sprechen wir über Mythen rund ums Motorrad. Oder vielleicht sind es ja sogar Fakten. Darf man sich mit einem Motorrad irgendwo vorbeischlängeln? Also angenommen, der Verkehr kommt ins Stocken, Physik und Platz machen es möglich, das Motorrad fährt an der Kolonne vorbei, reiht sich ganz vorne wieder ein. Ist das erlaubt?
Ja, das ist ja der Klassiker. Motorradfahrer und Autofahrer sind sich meistens eh schon nicht grün und dann steht man im Stau und es zwickt sich der Motorradfahrer zwischen den Kolonnen durch und da platzt ja manchen dann der Kragen, weil sie sich benachteiligt fühlen. Dafür gibt es aber eigentlich keinen Grund.
Nein, gar nicht, weil Motorradfahrer, genauso wie alle Einspurigen, die dürfen sich an einer Kolonne vorschlängeln, wenn denn genug Platz ist und man, genauso wie die Radfahrer, natürlich nicht am Gehsteig fährt, sondern auf der Fahrbahn.
Und man sollte ja vielleicht auch bedenken, gerade im Sommer oder im Winter ist es auch nicht so angenehm, eine Stunde auf der Tankstelle im Stau zu stehen am Motorrad. Weil man hat keine Klimaanlage bzw. keine Heizung, da macht es ja auch Sinn, dass man sich nach vorne schlängeln kann und wieder Fahrtwind aufzunehmen.
Mhm. Was heißt das? Das Herz sagt ja, der Paragraph sagt nein oder wie fassen wir das zusammen?
Na, es gibt tatsächlich eine spezielle Regelung, die es Einspurigen erlaubt, sich an einer Kolonne vorzuschlängeln. Das kann auch im Zickzack sein. Allerdings ist immer wichtig, es muss genug Platz sein, dürfen natürlich keine anderen Behinderungen gefährdet werden. Und wenn sich die Kolonne wieder in Gang setzt, dann muss man sich wieder einordnen.
Spannend. Dann bringen wir noch einen Klassiker ins Rennen. Muss ich denn als, gehen wir mal davon aus, von einem Pkw, muss ich da wirklich immer rechts fahren oder habe ich da freie Fahrstreifenwahl?
Wir haben tatsächlich beim Autotouring letztes Jahr mal die Coverstory diesem Thema gewidmet. Und der Titel war, wenn ich mich recht erinnere, bitte rechts fahren. Das gilt aber auch nicht immer.
Ja, schon vor Jahren hat der Gesetzgeber eingeführt, dass man sich im Ortsgebiet den Fahrstreifen frei auswählen darf. Somit gilt im Ortsgebiet das Rechtsfahrgebot nicht. Im Freiland gilt es nur dann nicht, wenn beispielsweise eine Kolonne entsteht oder wenn man an jemand, der gerade links abbiegen möchte, vorbeifährt.
Auch wenn man mitten in der Nacht auf der Autobahn unterwegs ist und wirklich weit und breit niemand zu sehen ist, ist ja der Klassiker, man fährt in der Mitte, weil das irgendwie gemütlicher ist. Man hat links viel Platz, rechts viel Platz. Das ist aber verboten auf der Autobahn.
Da könnte man vielleicht anhängen, man muss immer den rechten Fahrstreifen nutzen, außer man ist gerade in einem Überholvorgang oder eben im Ortsgebiet.
Das bringt mich auf einen weiteren Mythos. Einer kommt von rechts, einer kommt von links und das sieht man wieder abwechselnd. Wir sprechen vom Reißverschlusssystem. Muss man sich da unbedingt frühzeitig einreihen oder darf man da auch irgendwie vorbeifahren? Wann ist der geeignete Zeitpunkt, um den Reißverschluss zuzumachen?
Am besten ist natürlich, man fährt bis zur Engstelle vor, aber es ist im Verkehr oft zu beobachten, dass Leute sich am Beginn eines Beschleunigungsstreifens schon hinstellen und warten, bis sie denn auf den ersten Fahrstreifen einfahren können. Das behindert den Verkehr, führt zu Stau und ist am Ende des Tages schlichtweg falsch.
Oder wie sein Kollege von uns gesagt hat, wenn er seinen Reißverschluss so bedienen würde, wie die Leute das Reißverschlusssystem verwenden, dann hätte er ständig ein offenes Hosentürtel.
Sehr schön bildlich gesprochen.
Und der Klassiker ist ja dann auch, dass man sagt, die, die ganz nach vorne fahren, die sind rücksichtslos und drängen sich vor. Das stimmt eben nicht.
Verkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und deswegen auch immer ein bisschen beobachten, wie sind die anderen so drauf, vielleicht lässt mich ja gerade jemand reinfahren, aber Rücksichtnahme ist das oberste Gebot.
Okay, Rücksichtnahme ist ein Schlagwort. Was ist, wenn dann doch mal was passiert? Sprechen wir über Parkschäden. Da gibt es diesen bekannten Mythos, wenn man beim Zurückschieben nicht gut schaut und dann vielleicht sogar auf Kontakt geparkt hat, dann muss man natürlich mal den Geschädigten informieren. Aber der Mythos ist, es würde reichen, eine Visitenkarte in die Windschutzscheibe zu stecken. Das hat bei mir mal jemand gemacht. Stimmt der Mythos? Kommt man so davon?
Ja, noch besser ist überhaupt nur ein Zettel mit einer Telefonnummer ohne irgendeine andere Info. Aber es ist beides nicht ausreichend.
Es ist natürlich eine nette Geste, wenn man auch die Kontaktdaten hinterlässt. Aber das viel Relevantere ist, dass man die Polizeidienststelle die nächste aufsucht und dort eine Anzeige macht. Ansonsten macht man sich auch möglicherweise der Fahrerflucht schuldig und das will ja keiner, weil da stehen horrende Strafen draus.
Weil diese Visitenkarte der Wind holen kann oder warum ist das nicht zulässig?
Schlicht und ergreifend, weil die Polizei von so einem Schaden, wo ich Schaden und Schädiger zwar kenne, aber nicht den Geschädigten unbedingt der Polizei melden muss.
Okay, dann hätten wir 14 Mythen im Straßenverkehr. Einige davon sind Fakten, die hätten wir durch. Vielleicht eine Bonusfrage. Das ist was, das hat man noch nicht auf jedem Stammtisch gehört. Aber es ist ein Riesenfragezeichen und ich bin sehr gespannt auf eure Expertise dazu. Schützt Haarspray am Kennzeichen vor dem Blick der Radargeräte?
Ja, das habe ich auch schon gehört und habe unseren Technikexperten Stefan Kerbel dazu befragt. Der hat nur gelacht und gesagt, das hilft überhaupt nichts gegen Blitzer. Im Gegenteil, du hast dann nur auch noch die Freude, Insektenreste mühsam vom Nummernschild zu kläzeln, weil die noch viel fester da drauf bicken.
Aber Jakob, weißt du, was am besten gegen Radarstrafen hilft? Sich an die erlaubte Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, wenn man wie viele ÖMTC-Mitglieder nicht weiß, was für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf einem gewissen Straßenstück gilt, weil man hin und wieder schon echt versiert im Verkehrsrecht sein muss, um das herauszufinden, der kann sich an die ÖMTC-Rechtsberatung wenden.
Also egal ob Volumen, Haarspray, mit Glanz oder Matt, das hilft alles nichts. Das Einzige, was hilft, ist, sich an die Verkehrsregeln zu halten.
Richtig, da gibt es keine Tricks, die einen irgendwie schützen.
Das ist auch kein Mythos, das ist die Wahrheit.
Matthias Wolf und Jakob Stanteski, vielen, vielen Dank für eure Expertise.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei unserer 101. Folge hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.